Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts. Nicht mit mir heute, sondern es ist wieder eine Teamfolge. Meine Kollegin Luca Lau spricht nämlich über ein Thema, das ihr sehr wichtig ist. Und sie findet, es sollte auch andere Menschen interessieren, was in Myanmar passiert. Und dazu hat sie eine Folge aufgenommen, zu der ich euch jetzt herzlich willkommen heiße. Und ich hoffe, dass ihr, so wie ich, sehr viel gelernt habt. Denn ich habe, nachdem ich die Folge abgenommen habe, ein neues Verständnis über diesen Konflikt und über die Situation in Myanmar bekommen. Viel Spaß.
Myanmar, und das hatten wir auch auf dieser Reise besprochen, das war schon, was wir eine vergessene Krise nennen würden. Ne? Also eine große Krise in einer Dimension, die sehr hoch ist. Also nochmal diese Zahl, ein Drittel der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist ja wahnsinnig viel und man weiß das nicht.
Hi, ich bin Luca und ich bin Teil des Podcast-Teams. Und es gibt heute mal wieder eine Teamfolge. Das Thema heute ist Myanmar, ein Land im Ausnahmezustand. Im März 2025 erschütterte ein schweres Erdbeben große Teile des Landes. Es gab zwar Berichterstattung, aber nur sehr vereinzelt. Die internationale Aufmerksamkeit hält nicht lange an. Und das, obwohl Myanmar schon lange zuvor in einer tiefen Krise steckt. Vor dem Militärputsch 2021 gab es kleine Fortschritte. Ein vorsichtiger Demokratisierungsprozess, internationale Zusammenarbeit und sogar erste freie Wahlen. Und dann kam der Putsch. Das Militär übernahm die Macht. Proteste wurden brutal niedergeschlagen, Oppositionelle verfolgt. Seitdem herrscht in vielen Teilen des Landes Bürgerkrieg. Bewaffneter Widerstand trifft auf ein Regime, das mit aller Härte gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Gleichzeitig erleben die Menschen eine humanitäre Katastrophe. Millionen sind auf der Flucht. Hilfsorganisationen kämpfen unter schwierigsten Bedingungen um Zugang. Viele Regionen sind komplett abgeschnitten. Und jetzt im März das Erdbeben. Noch eine Krise in meinem Land voller Krisen. Ich habe kurz nach dem Beben in Myanmar mit Bettina Iseli gesprochen. Sie arbeitet für die Welthungerhilfe und war kurz vor der Katastrophe vor Ort. Das heißt, sie war mittendrin, hat Menschen getroffen, die trotz allem nicht aufgeben. Wir sprechen über die Lage vor Ort, die humanitäre Katastrophe, die kaum jemand mitbekommt, und wie sich das durch das Erdbeben verändert hat. Außerdem auch über Hoffnung und den Wunsch nach einer besseren Zukunft. Am Ende bekommen wir noch ganz aktuelle Eindrücke direkt aus Myanmar, fast 2 Monate nach dem Beben. Es ist eine Folge über ein Land im Schatten der Weltöffentlichkeit und die Frage, warum schauen wir eigentlich bei manchen Krisen weg?
Also, am 28. März hat Myanmar ein schlimmes Erdbeben erschüttert. Ich habe gelesen, es war das stärkste seit über 100 Jahren und hatte ja Auswirkungen bis nach Thailand. Und Sie waren ja gerade erst in Myanmar. Und genau, vielleicht wollen wir damit starten, was Sie überhaupt machen. Also, warum sprechen wir überhaupt heute? Und wie lange waren Sie in Myanmar und was haben Sie vor Ort gesehen? Sie waren ja vor dem Erdbeben da.
Genau, also ich bin die Programmvorständin der Welthungerhilfe und habe das Gesamtprogramm der Welthungerhilfe unter meiner Verantwortung. Und in dieser Funktion reise ich regelmäßig in unsere Programmländer und war dann 2 Wochen vor dem Erdbeben eben auch in Myanmar, um gemeinsam mit dem Team und den Partnern vor Ort zu schauen, wo stehen wir, was müssen wir vielleicht anders machen, erzielen wir die Wirkung, die wir haben wollen, wie geht es den Menschen, denen also auch zuzuhören, wie ist die Situation, um da einfach ein gutes Verständnis, soweit man das kann, in einer Woche sich zu erarbeiten. Und dann kam ich zurück, eine Woche später, das Erdbeben. Und das hat natürlich auch das Team vor Ort ganz stark erschüttert und betroffen. Also auch direkt. Ne? Unser Büro war ja auch betroffen in Mandalay. Ja, und ich glaube, das Schöne zu sehen war, wie schnell wir dann doch mit Nothilfemaßnahmen auch starten konnten, um den Menschen da zu helfen. Also genau.
Waren Sie jetzt gerade das erste Mal dann in Myanmar?
Das war für mich das erste Mal in Myanmar. Also ich konnte auch so eintauchen in dieses Land, auch die Probleme, die es da gibt. Also auch schon vor dem Erdbeben waren ja 20 Millionen Menschen, das ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist ein Land, das ja seit 2021 nach dem Militärputsch international sehr isoliert ist. Der Wirtschaft geht schlecht. Und der Bürgerkrieg, den es zwar schon seit Jahren gibt, aber der hat sich nach dem Putsch nochmal intensiviert. Also auch viele Menschen, die fliehen müssen, weil Krieg herrscht. Auch so eine Perspektivenlosigkeit habe ich wahrgenommen bei den Menschen. Einfach so, okay, wo ist die Zukunft, wo geht das hin? Also ich habe es auch sehr, sehr bedrückend empfunden in den Gesprächen mit den Menschen. Ne? Und gleichzeitig, und das fand ich ganz faszinierend, gleichzeitig eine große Herzlichkeit, eine ganz große Solidarität der Menschen miteinander, untereinander in diesen schwierigen Zeiten. Und auf das hinauf kam jetzt dieses Erdbeben. Und das hat mich schon auch sehr betroffen gemacht, ne, muss ich sagen.
Ich frage mich irgendwie direkt, weil ich kenne mich natürlich, also ich war noch nie in Myanmar, natürlich. Irgendwie ist Myanmar für mich auch immer so ein bisschen wie so eine Blackbox, zumindest jetzt nach dem Militärputsch 2021, weil man ja irgendwie dann doch nicht genau weiß, man weiß, okay, die Militärregierung kämpft gegen diesen zivilen Widerstand und es gibt verschiedene ethnische Gruppen, die irgendwie auch noch kämpfen, aber irgendwie weiß man nie, man bekommt einfach nicht viel mit. Ich habe das Gefühl, die mediale Aufmerksamkeit liegt nicht auf dem Land, obwohl, und das jetzt natürlich durch das Erdbeben war Aufmerksamkeit auf dem Land, aber seit 2021 herrscht ja Bürgerkrieg und da war ja trotzdem nicht wirklich viel Aufmerksamkeit und Ich frage mich irgendwie so ein bisschen, so ich würde gerne wissen, wie die Stimmung vor Ort ist oder vielleicht auch, ja, wenn du jetzt vor Ort warst, vielleicht auch, was dich besonders ja beeindruckt hat oder überrascht hat. Jetzt das mit den Menschen fand ich schon spannend, dass die Leute alle so ja untereinander irgendwie sich helfen. Das ist irgendwie ja schon mal richtig toll zu sehen, gerade dann auch in so einem Ausnahmezustand wie eben diesem Erdbeben.
Ja, ich versuche das mal zu beschreiben, wie ich das wahrgenommen habe. Das ist ja immer nur so ein Einblick, den ich bekomme. Und ich bin ja da auch nicht die Expertin, aber meine Wahrnehmung war, dass die Menschen wirklich versuchen, sich auf so ein bisschen ins Private zurückzuziehen. Kannst du dir das vorstellen? Also so ein bisschen die Distanz zur Regierung herzustellen, sich um den eigenen Alltag zu kümmern, um die Familie, die Freunde, das, was unmittelbar halt in der Nähe von einem selber ist. Sie versuchen, durch diesen Alltag zu kommen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, so schwierig das auszudrücken. Wirklich dieser Rückzug ins Private, das kam in allen Gesprächen immer wieder hervor, ne? Weil man einfach nicht weiß, auch Angst hat, für den Krieg eingezogen zu werden. Das ist, glaube ich, auch ganz ein großer Faktor. Und ja, sich zu konzentrieren auf das, was man hat, weil es schwierig ist zu sehen, wie die Situation besser werden könnte. Also auch so eine mangelnde vielleicht Perspektive, die viele Junge auch nicht mehr sehen. Ne? Weil es ja davor auch eine große, vielleicht auch noch, weil es davor ja auch eine große Öffnung gegeben hat vor 2021. Da war so eine Aufbruchstimmung, das haben ganz viele immer wieder erzählt. Und das ist jetzt vorbei und deswegen auch so dieses Bedrückende.
Heißt das, dass die jungen Leute Angst haben, von der Militärregierung eingezogen zu werden, um auf dieser Seite zu kämpfen? Oder ist das eher dann der zivile Widerstand, dass die Menschen sich freiwillig entscheiden, kämpfen zu wollen für das Land?
Also ich denke, es ist beides. Und es gibt bestimmt auch in den von der Opposition kontrollierten Gebieten auch Menschen, die jetzt vielleicht sich nicht freiwillig dem anschließen. Also ich glaube, dieses ein Land im Krieg, und das sehen wir auch in anderen Ländern, das ist jetzt nicht nur spezifisch für Myanmar, braucht halt auch Menschen, die kämpfen. Und da ist die Angst eben, dass man da in den Krieg reingezogen wird, auch nicht gut ausgebildet, natürlich sehr, sehr groß. Ja. Und deswegen vielleicht auch dieser Rückzug noch zusätzlich ins Private, ne, dass man ein bisschen unter dem Radar bleibt.
Hat die Welthungerhilfe eigentlich Zugang zu allen Gebieten in Myanmar dann? Also wie kann man sich das vorstellen? Auf dem Ländlichen ist wahrscheinlich dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch eher dieser zivile Widerstand, der sich bildet. Und wenn ich jetzt an die großen Städte denke, dann hat man ja auch vielleicht bin das jetzt auch nur ich von meinen Recherchen, aber dann hat man auf jeden Fall die Bilder von diesen Militärparaden oder so im Kopf. Das ist ja auch immer, gerade in Diktaturen oder in autokratisch regierten Systemen, bekommt man ja als westliche Länder oft einfach auch Propaganda nur zugespielt.
Also die Welthungerhilfe, und ich glaube, das ist unsere Stärke und auch die Erfahrung in anderen Ländern, wir sind für die Menschen da. Also die Welthungerhilfe als zivilgesellschaftliche Organisation, die wir sind, sind wir für die Menschen in ganz Myanmar da. Wir arbeiten ganz viel mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, viel mit Dorfentwicklungskomitees, mit denen wir teilweise schon über Jahre zusammenarbeiten. Das sind wie, kann man sich vorstellen, wie Selbsthilfegruppen, die sagen, wir bilden jetzt einen Dorfverein, vielleicht kann man sich so vorstellen, weil wir wollen in unserem Dorf, in unserer Gemeinde was verbessern. Und wir haben uns über die Jahre, seit die Welthungerhilfe in Myanmar tätig ist, seit 2002, ein Netzwerk aufgebaut von solchen Organisationen, eben diese Dorfkomitees, aber auch Kooperativen, Bauernkooperativen. Und mit denen können wir zusammenarbeiten, eigentlich unabhängig davon, wer jetzt militärisch das Gebiet kontrolliert.
Okay, weil das wäre nämlich jetzt auch meine Anschlussfrage direkt gewesen, inwieweit die Arbeit dann auch erschwert wird durch die Militärregierung oder ob das dann auch unterschiedlich von Gebiet zu Gebiet ist. Aber das heißt, das ist egal, die Unterstützung für Nothilfe oder für generell NGOs ist da nicht unterbunden oder eingeschränkt.
Also die Hilfsarbeit ist immer eingeschränkt, wenn Krieg herrscht und wenn gekämpft wird. Das fängt ja an damit, dass man die Sicherheit gewährleisten muss, auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Welthungerhilfe. Da gibt es auch Checkpoints. Also man kommt ja auch nicht überall sofort hin und das muss man sich sozusagen dann erschließen. Und das vielleicht jetzt auch noch, durch das Erdbeben hat sich das jetzt natürlich nochmal verstärkt, weil nicht mehr alle Straßen zugänglich sind, offen sind. Und da geht es genau eben darum, dann über das Netzwerk von Partnerorganisationen, Kooperativen und Dorfentwicklungskomitees hat trotzdem sich den Zugang zu erarbeiten. Und das ist genau unsere Arbeit, dass wir eben den Zugang suchen, auch in abgelegene Regionen.
Was ich jetzt gerade am Anfang total vergessen habe zu fragen, was mich aber eigentlich brennend interessiert, war es eigentlich schwierig, ins Land zu kommen für Sie jetzt, als Sie dann eingereist sind vor 2 Wochen oder 3 Wochen? Oder ist das total unproblematisch, weil ich jetzt natürlich auch viel gelesen habe oder ja auch selbst weiß, dass auch von der Welthungerhilfe immer noch Leute auf Einreise warten, also in Bangkok sitzen und jetzt nach Myanmar einreisen wollen, aber es noch nicht geht. War das für Sie leicht und ist es jetzt durch das Erdbeben schwieriger?
Also das sind, und auch das ist jetzt nicht speziell für Myanmar, einfach detaillierte Visaprozesse, wo man Unterlagen einreichen muss, die dann geprüft werden. Und wir haben das mit ein bisschen Vorlauf organisieren können. Das war natürlich eine geplante Reise. Also insofern hatten wir Zeit, das alles vorzubereiten, einzureichen. Dann wurde das geprüft und so konnte ich dann mit einer Kollegin einreisen. Jetzt nach dem Erdbeben konnte auch bereits ein Kollege einreisen. Der eine, das hatten Sie gesagt, ist jetzt noch in Bangkok. Man darf immer nicht vergessen, dass ja auch die Regierung betroffen ist vom Erdbeben. Und wie das dann in die Prozesse reinspielt, das wissen wir auch nicht. Aber das kann ich schon grundsätzlich nachvollziehen.
Generell gibt es aber kein Problem, dass deutsche Hilfsorganisationen einreisen, weil ich hatte jetzt dieses Ganze, was natürlich auch so geopolitisch ist, dass jetzt irgendwie Myanmar nicht wollte, dass Hilfe aus Taiwan einreist, was man ja in der Situation nach einem Erdbeben, das so verheerend war, man eigentlich denkt, naja, man würde doch jede Hilfe wollen, aber wegen diesem ganzen Prozess mit China ich schätze, dass das der Grund ist, warum es da problematisch war, aber da gibt es keine Probleme. Also Sie denken, dass es jetzt wirklich nur so ist, weil die Bürokratie gerade einfach auch betroffen von dem Erdbeben ist und nichts damit zu tun hat, dass die Militärregierung generell sich da querstellt.
Die Militärregierung hat ja offiziell um internationale Hilfe gebeten. Und ich habe jetzt auch nicht genau den Überblick, wen sie jetzt reinlassen und wer nicht für die Welthungerhilfe. Wir sind vor Ort mit fast 70 Mitarbeitenden. Das heißt, wir als Organisation sind ja da eigentlich schon präsent. Deswegen konnten wir auch so schnell Hilfe leisten. Das heißt, wir waren nicht darauf angewiesen, dass externe Kolleginnen, also Kolleginnen von extern nach Myanmar einreisen konnten, um die Hilfe zu leisten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, wieso wir eigentlich von Stunde Null auf an auch unterstützen und Hilfeleistungen konnten mit Lebensmittelverteilungen, Wasser, kleine Bargeldzahlungen, wo wir auch Privatinitiativen unterstützt haben.
Wer ist jetzt eigentlich am meisten betroffen, also von dem Erdbeben? Ich meine, wie gesagt, das Land hat vorher schon humanitäre Unterstützung gebraucht und durch den ganzen Bürgerkrieg wie Sie ja gerade gesagt haben, waren Sie eh schon vor Ort. Aber wen hat es jetzt eigentlich am schlimmsten getroffen?
Also das Erdbeben hat ein Gebiet betroffen von rund, wo 19 Millionen Menschen leben, oder? Und aus Erfahrung wissen wir, dass es eigentlich immer die Ärmsten am stärksten trifft, ne? Weil die keine Ersparnisse haben, auf die sie zurückgreifen können. Wenn man gut vernetzt ist, irgendwo Gelder auf dem Konto hat, dann ist es eine andere Situation, wenn das Haus einstürzt, als wenn man wirklich nichts hat. Also die Ärmsten sind immer eigentlich diejenigen, die am meisten leiden, die es am schwierigsten haben, um auch wieder sich davon dann zu erholen von den Folgen dieses Erdbebens. Und bei einem Erdbeben ist es sicher auch so, dass Menschen, die ihr gesamtes Haus verloren haben, die vielleicht auch die Einkommensmöglichkeiten, also oft ist es ja auch so, wenn man einen kleinen Laden hat, der dann einstürzt, oder man hat eine Schneiderei oder man hat vielleicht produziert Flipflops, das war jetzt zum Beispiel etwas, was wir gesehen hatten in einem Projekt, und das stürzt dann ein nach dem Erdbeben, dann ist ja auch die Einkommensmöglichkeit verschwunden. Und die betrifft es eigentlich immer am meisten. Ne?
Wenn Sie mit Personen vor Ort gesprochen haben, was wünschen die sich eigentlich? Also ist das irgendwie mehr Aufmerksamkeit auf die Situation? Oder wollen die eigentlich, das ist ja auch oft eine Frage bei autokratischen Systemen, wollen die eigentlich, dass sich was ändert? Also ich habe das Gefühl, in Myanmar ist das wahrscheinlich schon eher so, aber man kennt ja auch andere Systeme, wo die Leute viel hinnehmen für beispielsweise Sicherheit. Also wie sind denn so die Stimmen vor Ort, mit denen Sie gesprochen haben?
Also mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ich glaube, im Innersten geht es oft um die Familie, um ein Einkommen, um durchs Leben kommen. Aber jetzt ganz spezifisch in Myanmar, weil, und auch in den städtischen Gebieten, ne, weil diese Öffnung, die es vor dem Militärputsch gegeben hat, halt auch sehr vielversprechend war für viele Menschen. In Myanmar wünschen sich schon viele auch diese Freiheit zurück einerseits und einfach das Ende der Gewalt, das Ende des Krieges, das steht für alle auch im Vordergrund.
Gibt es da auch irgendwelche Bemühungen oder Hoffnungen aktuell?
Es wurde ja Waffenruhe temporär angekündigt, jetzt nach dem Erdbeben, eben um Hilfe leisten auch zu können in den Kriegsgebieten. Die wird nicht immer eingehalten, müssen wir leider feststellen, obwohl die wirklich, wirklich jetzt sehr wichtig wäre, damit eben die Hilfe wirklich in jedes betroffene Gebiet geleistet werden kann, ne? Aber wir sind nicht sehr zuversichtlich. Also es gibt wenig Anzeichen dafür, dass es jetzt Friedensbemühungen, das ist ja manchmal auch so, ne, dass so eine Naturkatastrophe nochmal die Dynamik auch in den Friedensbemühungen verändert. Und das sehen wir zurzeit nicht. Wir hoffen das, es ist notwendig, aber Anzeichen dafür sehen wir nicht.
Ich musste jetzt auch gerade daran denken, dass gerade in autokratischen Systemen leiden ja meistens Minderheiten. Also es ist dann egal, ob das Frauen sind, ob das irgendwie Transgender-Personen oder queere Personen sind oder irgendwelche ethische Minderheiten. Wie ist denn die Situation da aktuell in Myanmar? Weil, also ich weiß natürlich auch über diesen Völkermord an den Rohingya, und ist da jetzt auch durch das Erdbeben, verschlechtert sich das dann weiter? Oder generell denke ich mir immer so, ist das Erdbeben, das ist natürlich richtig schrecklich, aber es wird ja auch wieder trotzdem Aufmerksamkeit auf ein Land gerichtet, auf dem eigentlich sehr wenig Aufmerksamkeit liegt. Also kann das nicht sogar vielleicht auch eine Chance sein, nicht, dass ich das positiv sprechen möchte, ein Erdbeben, aber dass man jetzt wieder so irgendwie mehr Aufmerksamkeit darauf richten kann, auf die Themen.
Ich glaube, ich würde es mal so formulieren. Myanmar, und das hatten wir auch auf dieser Reise besprochen, das war schon, was wir eine vergessene Krise nennen würden. Ne? Also eine große Krise in einer Dimension, die sehr hoch ist. Also nochmal diese Zahl, ein Drittel der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist ja wahnsinnig viel. Und man weiß das nicht, weil die Aufmerksamkeit, und das kann ich auch nachvollziehen, aus unserer Sicht natürlich jetzt in der Ukraine ist, in Gaza und alles was drum, vielleicht noch der Sudan. Und Myanmar war nicht im Fokus, das ist ganz klar. Und es ist jetzt im Fokus, und ich glaube, das ist gut, weil es wichtig ist, dass aus meiner Sicht wir immer wieder dahin schauen, wo die Not groß ist, oder? Und das ist Myanmar, aber das sind auch andere Länder wie Kongo oder Südsudan, wo man sehr, sehr wenig weiß, oder eine Dürre im Süden von Madagaskar. Das sind alles Themen, die nicht so die Headlines machen, die Schlagzeilen produzieren. Und ich glaube, immer wieder zu suchen, wo ist das Leid und die Aufmerksamkeit auch dahin zu lenken, das finde ich schon sehr wichtig, weil ohne Aufmerksamkeit, glaube ich, ist mindestens Hilfe von außen dann immer auch schwer. Also die Welthungerhilfe ist ja auch auf Spenden angewiesen, um diese Hilfe leisten zu können. Ne? Und gleichzeitig, und ich glaube, das wäre mir auch nochmal wichtig, das habe ich ganz stark in mir mal gesehen, ist eben durch diese diese gegenseitige Solidarität der Menschen, muss man immer auch wieder klar haben, dass natürlich im Land die Menschen einander auch helfen. Ne? Also wir sehen jetzt ganz viele private Initiativen, Suppenküchen, also nicht Suppe, sondern Reis jetzt in dem Fall, aber so die sprichwörtliche Suppenküche im Sinne von Gemeinschaftsküchen, die aufgebaut werden, ne? Wo Menschen einander helfen, jetzt in dieser Notlage. Durch diese Notlage zu kommen. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich, das vergisst man ja manchmal so, weil es so weit weg ist für uns, dass da ja auch Unterstützung geleistet wird. Und das ist eigentlich fast die wichtigste Unterstützung. Und Welthungerhilfe kann dann diese Initiative unterstützen. Ne? Also, wir sind ein Teil von vielen. Ne? Das muss man, glaube ich, auch immer wieder sich vor Augen führen.
Denken Sie, das ist der Grund, warum sich die Leute vielleicht nicht dafür interessiert haben? Weil, ja, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, unabhängig von dem Erdbeben, ist ja seit 2021 Bürgerkrieg in dem Land. Ist es einfach zu weit weg? Sind einfach zu viele Krisen auf der Welt? Also können Sie das auch selbst sehen? Also so an den Spendebereitschaften für die verschiedenen Länder? Gibt es da vielleicht irgendeine Erklärung für?
Hat es schlussendlich... sind so ein bisschen Spekulationen, aber ich denke, die mangelnde Aufmerksamkeit, das ist sicher ein Thema, weil wenn man ja nicht weiß, was passiert, dann spendet man auch nicht. Wie denn? Ich kann mir auch vorstellen, und das merkt man ja jetzt auch in unserem Gespräch, es ist, glaube ich, schwierig, sich vorzustellen, wie kann die Welthungerhilfe Hilfe leisten, wenn eben unser Bild so geprägt ist von diesen Militärparaden. Ne? Das ist ja das, was hatten Sie ja auch gesagt, das haben Sie im Kopf, wenn Sie an Myanmar denken. Und deswegen bin ich auch ganz dankbar über dieses Gespräch jetzt heute, um nochmal zu unterstreichen, wo es eben möglich ist, ne, mit diesem eher lokalen Ansatz, mit Initiativen unterstützen, die vor Ort sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass immer wieder die Chance zu haben, das auch zu erklären, dass eine Organisation wie die Welthungerhilfe eben helfen kann und das auch schon tut.
Ja, und das ist bestimmt, also es ist ja in jedem Land so, auch in Ländern, wo das Militär regiert. Es gibt ja immer auch tolle lokale Organisation, es gibt immer tolle Menschen, die sich für irgendwas einsetzen. Das ist ja genau das, was wir als Journalisten eigentlich immer versuchen, diese Geschichten zu finden, die Hoffnung geben von den NGOs, die zusammenarbeiten mit lokalen Personen vor Ort, die sich für die Demokratie einsetzen, die sich für Frauenrechte einsetzen, für die Rechte von Minderheiten. Also deshalb ist es ja auch so ein bisschen gerade so Aufmerksamkeit auf sowas zu legen, ja auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit, jetzt für mich zum Beispiel.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist total wichtig, eben immer, also das haben Sie jetzt super schön beschrieben, dieses immer wieder dahinschauen, wo es eben Hoffnung gibt. Ne? Und ich hatte ein Gespräch mit einer früheren Kollegin in Myanmar, die ich da getroffen habe, die längere da gelebt hat und in vielen Krisengebieten unterwegs war. Und die hat das so schön formuliert. Die hat gesagt, ich werde oft gefragt, ja, bist du nicht desillusioniert immer in diesen Kriegsgebieten? Und dann hat sie gesagt, nee, im Gegenteil. Weil je länger ich in diesen Krisen arbeite, je mehr sehe ich, wie Menschen trotz aller Widrigkeiten füreinander da sind, sich unterstützen, versuchen eben füreinander, für die Familien, auch für Minderheiten da zu sein und durch schwierigste Situationen hindurchzukommen und trotzdem noch solidarisch zu sein. Und sie hat das so schön formuliert, dass das ja eben auch Hoffnung gibt und Antrieb, ne? Ist auch für mich der Antrieb, ne? für meine Arbeit, einfach da immer weiterzumachen, weil ich gerne in einer Welt leben möchte, wo es Menschlichkeit gibt, wo es Humanität gibt, wo es Solidarität gibt, wo wir einander unterstützen.
Arbeitet die Welthungerhilfe dann eigentlich auch mit lokalen Journalisten oder auch generell mit der Presse in Myanmar zusammen, um vielleicht sowas auch zu finden, um auch die natürlich sowieso auch aufmerksam zu machen, aber auch generell so Geschichten zu finden von Hoffnung?
Wir versuchen immer wieder auch aufzuzeigen, was unsere Arbeit bewirkt. Also sei das jetzt in der Nothilfe als auch langfristig, das auch aufzuzeigen, die Geschichten zu erzählen, also auch hier. ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass das eben vorstellbar wird. Und ich war schon auf dieser Reise auch wirklich beeindruckt zu sehen, wie wenn man so über einige Jahre auch in einem Gebiet, in einer Region arbeitet, was dann da alles entstehen kann. Also diese Dorfentwicklungskomitees, da war ich bei einem so wie ein bisschen der Dachverband, kann man sich das so vorstellen, der Verband der Dorfentwicklungskomitees eingeladen. Und die Welthungerhilfe arbeitet da gar nicht mehr seit drei Jahren, sondern die sind jetzt eigentlich ganz eigenständig. Und die haben es geschafft, wirklich einen Verband aufzubauen, wo die Menschen in der Region, das sind die leben von der Landwirtschaft, eigentlich Zugang haben zu Kredit. Da gibt es Saatgutbanken, auf die sie zurückgreifen können. Da gibt es aber auch Unterstützung, wenn man einen medizinischen Notfall hat und irgendwie zum Arzt muss, damit man die Transportkosten decken kann. Und das ist eigentlich alles selbst organisiert in dem Dorf. Und die sind auch so weit, dass sie jetzt sagen, okay, was ist der Next Step sozusagen? Wir wollen für unsere Jungen Ausbildungen organisieren. Und haben jetzt verschiedenste Kurse angeboten für junge Menschen, die eben, um eben wieder eine Perspektive aufzubauen. Ne? Und ich hatte dann die Chance, mit diesen jungen Menschen zu reden und die da Feuer und Flamme sind und dann für sich, ihre Familie und ihr kleines Business sozusagen, ja auch dann ja, eine Energie, eine Motivation spüren, um da für sich ein Einkommen zu erarbeiten sozusagen. Und das sind so Geschichten und Begegnungen, muss ich sagen, die dann eben zeigen, was alles möglich ist.
Ich frage mich auch gerade, vielleicht wissen Sie das ja zufälligerweise, ist vielleicht ein bisschen Personal Interest tatsächlich, aber wissen Sie, wie schwierig oder leicht es für Journalisten ist, nach Myanmar einzureisen? Weil es ist ja oft leider so bei autokratischen Systemen, dass die lieber eigentlich ihr Weltbild in der Presse sehen wollen und nicht unbedingt, dass man ja so Geschichten berichtet.
Ich glaube, jetzt momentan, und das zeigt ja auch, dass ganz viele Journalisten noch in Bangkok sind, ne, nach dem Erleben. Also ich glaube, für Journalisten ist es sehr, sehr schwierig. Also damit bestätigt Myanmar all diese Vorurteile, die man hat gegenüber solchen Regimen, ja.
Vielleicht zum Abschluss, weil wir haben jetzt eigentlich zum Abschluss auch schon viel über Hoffnung gesprochen und ich mag so, also ich versuche immer ein sehr hoffnungsvoller und positiver Mensch zu sein und ich finde gerade bei so, ja, bei so Themen, die eben einen auch selbst irgendwie, ja, nicht betreffen, aber wenn man es sieht, dann macht es einen natürlich sehr betroffen. Also man hat ja sehr wenige Bilder aus Myanmar leider nur gesehen, aber die man gesehen hat, haben einen natürlich total betroffen gemacht. Wie könnte es jetzt weitergehen? Also politisch, gesellschaftlich, humanitär, Gibt's da eine Einschätzung? Und die Hoffnungsfrage kommt danach.
Ich wollte schon gerade sagen, ja, was ich mir wünsche. Also jetzt so rein vom Humanitären, was ich, glaube ich, sagen kann, wie es weitergehen wird. Ich glaube, wir haben nach wie vor kein volles Bild von dem Ausmaß der Zerstörung. Wir können davon ausgehen, dass der Bedarf an temporären Unterkünften, an Wiederaufbau massiv sein wird. Dass also bei einer so einer großen Zerstörung wird das auch wahrscheinlich mehrere Jahre dauern, bis man alles wieder aufgebaut hat. So ganz kurzfristig, glaube ich, geht es wirklich um temporäre Unterkünfte. Und da wünsche ich mir schon, dass wir noch mehr Unterstützung auch bekommen. Wir sind auf Spenden angewiesen, aber auch, dass insgesamt international mehr Hilfe die Erdbebengebiete erreichen kann. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Aufmerksamkeit eben nicht jetzt dann wieder abbebt, sondern dass wir Myanmar und die Menschen in Myanmar diese ja, großen Herzlichkeit mit dieser wahnsinnig großen Solidarität untereinander auch vielleicht nicht vergessen und dass es ein bisschen mehr auch in den Köpfen hier von den Menschen in Deutschland und Europa bleibt.
Gibt es da besonders mutige Persönlichkeiten in Myanmar oder Organisationen, die ja besonders Hoffnung machen?
Für mich war eigentlich die Begegnung mit die verschiedensten Begegnungen, die ich hatte, ne, an den unterschiedlichsten Stellen, sei es eben die Jungen mit ihren kleinen Businesses, sei es Kooperativen, sei es diese Dorfchefs und Komitees, alle auf ihre Art, seien es auch meine eigenen Kolleginnen und Kollegen der Welthungerhilfe, die einfach täglich versuchen weiterzumachen, einen Beitrag zu leisten für eine bessere Situation. das finde ich, sind alles Persönlichkeiten, die mich wahnsinnig beeindruckt haben. Ne? Weil das alles Persönlichkeiten sind, die sich gesagt haben, ich gebe hier nicht auf, ich mache weiter, ich setze mich ein, nicht nur für mich selber, meine eigenen Interessen, sondern trotz allem auch für die Gemeinschaft. Also, und insofern würde ich nicht so eine Person herausnehmen, sondern habe jetzt ganz viele Gesichter im Kopf, wenn ich das so beschreibe, mit diesen einzelnen Gesprächen, ja, die ich gerne heraus, also ich würde es ungern herausstellen, sondern wirklich diese einzelnen Personen, die da im kleinen Alltag einen riesengroßen Unterschied machen.
Ja, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. An den Leuten, die da vor Ort sind und helfen, oder die Leute, die ja für Hoffnung oder für was Besseres kämpfen, dass ja man froh ist, dass es die gibt und die auch immer wieder suchen muss und sprechen lassen muss. Vielen Dank für das Gespräch.
Jetzt ist einige Zeit vergangen. Das Gespräch mit Bettina Eseli habe ich am 10. April geführt. Das war damals nur circa 2 Wochen nach dem Erdbeben. Wie sieht es 2 Monate später nach dem Beben in Myanmar aus? Und ich frage mich auch, berichten Medien überhaupt noch über Myanmar? Henry Braun, erst Landesdirektor der Welthungerhilfe in Myanmar, hat mir direkt aus Mandalay eine Nachricht auf meine Fragen zukommen lassen.
Es ist weiterhin ein sehr schwieriger Kontext, um humanitäre Hilfe zu leisten. Und es ist auch weiterhin für unsere Mitarbeiter und für unsere Partnerorganisationen immer wieder eine Herausforderung, Wege zu finden, in bestimmte Gebiete hineinzukommen, wo es nicht so ganz einfach ist, die Leute zu erreichen. Aber zusammen mit unseren Partnern, zusammen mit den Bewohnern in den Gebieten sind wir in der Lage, den Leuten zu helfen. Das Interesse auf der internationalen Ebene an der Krise hier in Myanmar hat sehr, sehr stark nachgelassen nach den ersten 4 Wochen. Es erscheinen kaum Artikel oder Nachrichten in den Nachrichtenmagazinen, im Fernsehen oder auch im Internet. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es für Journalisten recht schwierig ist, ins Land zu kommen. Und das dann heißt eben auch, dass das Interesse der Öffentlichkeit sehr gering ist und dass auch weniger Gelder für die Krise bereitgestellt werden und dass das Leiden der Menschen weitergeht, auch jetzt gerade in der Regenzeit, die begonnen hat. Aber auch wenn ich dort bin und sehe, was noch alles zu tun ist, wenn ich einen älteren Herrn in einem Lager sehe, wo die Plastikplatten vom Regen verweht sind und er Schwierigkeiten hat, seine Sachen, die er noch besitzt, trocken zu halten. Wenn ich sehe, was alles noch zu tun ist, dann gibt es mir einen Grund, weiterzumachen. Und das weiß ich, dass es auch unseren Mitarbeitern so geht. Es gibt noch viel zu tun und wir werden auch nicht nachlassen. Es gibt viele Schwierigkeiten, aber wir werden weitermachen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.